Tollcast. Dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Tolkshow-Sondersendung Nummer 11. In der Tolkshow vom 21. September 2022 wurde die Frage besprochen: Die Ringe der Macht, ist das was für Tolkien-Fans? Es diskutierten Alexander Horn, Isabel Busch, Kirsten Rieper, Rainer Schumacher, Stefan Bolli und Silvia Lindner. Moderiert wurde die Runde von Maria Zielenbach. Regie und Schnitt Tobias M. Eckrich. Alle Themen und Termine der Diskussionsrunden findet ihr wie immer auf talkshow.de oder in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Talkshow Nummer 11.
Herzlich willkommen zur ersten Talkshow nach der langen, langen Sommerpause. Heute wollen wir über das Thema der Stunde sprechen, die neue Amazon-Serie Die Ringe der Macht. Die Hälfte der Folgen der ersten Staffel sind mittlerweile erschienen und auf diesem Kanal wurde auch schon jede einzelne Folge im Detail auseinandergenommen. Und wir wollen heute darüber reden, was die Serie eigentlich für uns Tolkien-Fans zu bieten hat, wenn sie da überhaupt irgendwas zu bieten hat. Da heute vielleicht auch ein paar Leute ohne Talkshow-Erfahrung dabei sind, möchte ich, bevor es losgeht, aber noch kurz das Format erklären. Und zwar ist es so, dass die Talkshow eine Podiumsdiskussion ist. Und wie ihr sehen könnt, sitzen heute sogar 6 Leute auf dem virtuellen Podium. Plus mir, also 7. Die Leute auf dem Podium sollen sich dabei möglichst selbst moderieren. Das heißt, sich gegenseitig Fragen stellen und so weiter, sodass ein möglichst lockeres Gespräch entsteht und ich nicht die ganze Zeit Fragen stellen muss. Und ihr im Publikum könnt mitdiskutieren, indem ihr eure Meinung und Fragen in den Chat postet. Und ich werde eure Beiträge dann in die Diskussion einbringen. Und darum fühlt euch bitte auch bei allen Fragen, die auf dem Podium gestellt werden, mit angesprochen und kommentiert eifrig eure Meinung dazu. Allerdings möchte ich besonders heute euch darum bitten, sachlich zu bleiben und vor allem niemanden zu beleidigen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und ich möchte auch nicht lesen, dass irgendjemand das Recht abgesprochen wird, sich Tolkien-Fan zu nennen, denn wer ein Tolkien-Fan ist, das weiß diese Person, glaube ich, am besten. Die Talkshow wird im Nachhinein als Sonderfolge des Tollcasts veröffentlicht, aber nicht mehr als Video auf YouTube abrufbar sein, im Unterschied zu anderen Formaten, die wir in der letzten Zeit hatten. Wenn ihr also zwischendurch aussteigt, könnt ihr später nicht weiter gucken, aber weiter hören in ein paar Wochen. Das gilt übrigens auch, wenn ihr den Livestream zwischendurch pausiert, dann fehlt euch am Ende halt das Stück, das ihr pausiert habt. Und damit komme ich auch schon zu den tollen Menschen, die heute auf unserem Podium sitzen. Wie ihr alle wisst, haben wirklich alle Personen auf dieser Welt, nicht ganz, aber alle Leute im Tolkien-Fandom eine Meinung zur Serie. Und darum habe ich heute gleich 6 Leute eingeladen und mit dabei sind einmal Alexander Horn, er ist Mitglied des Tolkien-Stammtischs Franken und vor allem von der großen Stimmigkeit in Tolkiens Werken fasziniert. Hallo Alex.
Servus.
Dann haben wir Isabel Busch, sie ist Mitglied des Tolkien-Stammtischs Bonn und beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit Tolkien und zurzeit promoviert sie zum Thema Gender-Konzepte im modernen englischen Fantasy-Roman. Hallo Isabel.
Guten Abend.
Dann haben wir Kirsten Rieper, sie ist Mitglied des Tolkien-Stammtischs Hannover und sie fasziniert vor allem das Silmarillion und die frühen Zeitalter Mittelerdes.
Hallo.
Und dann haben wir noch Rainer Schumacher, er ist seit seiner Jugend Tolkien-Fan und das Silmarillion ist sein Lieblingswerk von Tolkien und auch die anderen Bücher hat er mehrfach gelesen. Hallo Rainer.
Hallo, guten Abend.
Dann haben wir aus der Schweiz Stefan Bolli, er ist Gründer des Tolkien-Stammtischs Zürich und außerdem beschäftigt er sich auch mit tolkieneskem Rollenspiel und anderen Dingen aus dem Tolkien-Bereich und hat auch eine Online-Zeitschrift zum Thema. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Und dann, last but not least, haben wir noch Silvia Lindner. Sie ist Sprecherin des Tolkien-Stammtischs Göttingen und Mitglied der Flammifer-Redaktion von unserer Vereinszeitschrift. Und ihr Stammtisch liest regelmäßig aus Tolkiens Werken, darunter auch so außergewöhnliche Sachen wie die History of Middle-Earth. Hallo Silvia.
Zusammen.
Und damit habt ihr, wie ihr gerade mitbekommen habt, wirklich heute geballtes Wissen zu Tolkiens Werken am Start. Und können dementsprechend die Serie unter die Lupe nehmen, was sie denn für Leute, die die Bücher intensiv gelesen haben, so zu bieten hat. Moderiert wird die Runde von mir, Maria Zielenbach. Und wenn ihr schon Talkshow erfahren seid, dann wisst ihr, dass ich normalerweise möglichst wenig rede, beziehungsweise mich auf das Vorlesen der Kommentare aus dem Chat beschränke und immer froh bin, wenn ich möglichst wenig Fragen selber stellen muss. Und heute wird das vielleicht anders sein, denn ich bin die Einzige auf dem Podium und vielleicht auch generell hier in unserer Runde, die die Serie noch nicht gesehen hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich kurz outen. Ich bin tatsächlich eine ziemliche Puristin und Tolkien-Adaption generell eher kritisch gegenüber eingestellt und hatte darum bisher noch keinerlei Verlangen, die Serie zu gucken. Und aus diesem Grund möchte ich heute erfahren, ob sie denn mein Tolkien-Leben, mein Tolkien-Fandom-Welt irgendwie bereichern könnte und ob ich sie gesehen haben muss, wenn ich zukünftig noch im Tolkien-Fandom mitrennen möchte. Darum werde ich vielleicht heute auch mal ein paar Fragen stellen. Ich glaube, ich muss auch gar nicht groß in das Thema einführen, denn wie gesagt, wirklich alle Tolkien-Fans haben irgendeine Meinung zu der Serie, ob sie sie nun gesehen haben oder nicht. Und die Meinungen könnten dabei nicht unterschiedlicher sein, denn die einen stören sich an den ganzen Abweichungen von Tolkiens Werken und die anderen fühlen sich aber direkt durch die Serie nach Mittelerde versetzt. Und für manche ist es sogar beides der Fall. Und die einen bemängeln die Handlung und die Dialoge und sagen, das passt doch alles gar nicht zu Tolkien. Und die anderen sagen aber doch, und ich finde die Charaktere toll, wie die Charaktere umgesetzt werden. Und die anderen sagen, nein, Elben haben keine kurzen Haare und so weiter. Und um die Position auf dem Podium auszuloten, möchte ich erstmal reihum mit einer Frage starten, wie immer. Und zwar mit der Frage, wie euch die Serie denn bisher gefallen hat. Und wie gesagt, fühlt euch im Publikum bitte auch angesprochen und schreibt dann gerne eure Eindrücke von der Serie, wie sie jetzt bis jetzt ist, in den Chat. Und ich gehe wie immer in der Reihenfolge, in der ich euch zufällig sehe. Darum fange ich an mit Stefan. Stefan, wie hat dir die Serie bisher gefallen?
Mir hat die Serie bisher sehr gut gefallen. Habe sie mit Gewinn gesehen und auch diskutiert und bin begeistert.
Vielen Dank. Dann Rainer?
Ja, also ich habe es auch alles gesehen und man muss, glaube ich, einfach da anders rangehen. Man darf nicht irgendwie das mit der Buchvorlage 1:1 vergleichen und mit dem spitzen Bleistift irgendwie alle Fehler da raussuchen, weil dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Also ich finde die Serie super, auch wenn sie mit der Buchvorlage halt wenig zu tun hat, um es mal so deutlich zu sagen. Ja.
Vielen Dank. Dann Isabel?
Ja, mir gefällt die Serie bisher eigentlich auch relativ gut. Also gerade das Visuelle spricht mich sehr, sehr an. Also vor allem Numenor ist eigentlich sehr gut aus dem Buch, meines Erachtens. Und auch also der Soundtrack zu Numenor ist also passt für mich für die Kultur perfekt und ist aber auch gerade auch ein ziemlich, also ist für mich gerade auch sehr stark in Rivalität zu House of the Dragon, was ich mir eben auch angucke und ich denke, da werden vielleicht auch noch irgendwie ein paar Bemerkungen zu kommen, weil das eben gerade parallel läuft und für Fantasy-Fans bleibt das, glaube ich, nicht anders aus, als beide Serien ständig zu vergleichen. Aber ich bin auch positiver überrascht, als ich vorher dachte.
Gut, vielen Dank. Dann Kirsten?
Ja, bei mir ist das nicht so, dass ich positiv überrascht bin. Meine Erwartungen wurden eigentlich ziemlich genau getroffen und die waren nicht so hoch. Also es gibt halt einzelne Elemente, die ich gerne mag und ich finde, die Schauspieler machen einen ganz guten Job mit dem, was ihnen halt so gegeben wird, was schon die erste Einschränkung ist. Aber insgesamt bin ich auch eher ein bisschen puristisch veranlagt und dementsprechend nicht sonderlich begeistert.
Aber du hast die dir angeschaut.
Ja, aber ich war nach 20 Minuten eigentlich schon versucht, wieder auszumachen.
Okay, warum das ist, darüber werden wir gleich im Detail reden. Silvia, was ist deine Meinung?
Also ich finde es definitiv, es hat mehr Wow-Wie-Au-Momente. Ich war selten versucht, so oft auf den Pauseknopf zu drücken und mir einfach auch die Details im Hintergrund mal einfach anzugucken. Jetzt vielleicht nicht beim ersten Mal, da lässt man die Folge erstmal auf sich wirken, aber beim zweiten Mal, da kann man eigentlich sehr, sehr viel im Hintergrund, was man beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen hat, entdecken. Es ist definitiv für mich manchmal sehr schwer, das Buchwissen auszuschalten. Also da muss man wirklich, wirklich extrem Zugeständnisse machen. Wenn man Buchpurist ist und 1:1 eine Umsetzung erwartet, wird man sehr enttäuscht werden. Aber ich habe es bisher geschafft, mir das immer wieder nochmal, Moment, Buchwissen aus und einfach nur mal gucken, wie wirkt es auf dich, wenn du es guckst? Was ist das für ein Eindruck, der kommt? Und da hat die Serie bisher einen eher positiven Eindruck hinterlassen.
Vielen Dank. Und dann noch Alex.
Ja, ich war auch eigentlich, also als Fazit würde ich jetzt nach den ersten vier Teilen sagen, bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte ein bisschen mehr erwartet, vor allem bei dem Budget. Und vor allem aufgrund von vielen unnötigen Unstimmigkeiten, die also, finde ich, nicht sein müssten einfach. Und es gibt immer wieder Überraschungen, wo mir sehr gut gefallen. Und deswegen steht das Ganze bei mir eigentlich so auf der Kippe von einer sehr guten Serie, einer richtig, richtig super Serie zum einer beliebigen, x-beliebigen Serie, wo ich dann einfach bei dem Budget eigentlich enttäuscht wäre und wo ich jetzt nicht für einen wirklichen Puristen, der sich an solchen Sachen eben auch stört, also an Filmen der Stimmigkeit oder so, nicht empfehlen kann.
Ja. Gut, vielen Dank. Mein bisheriges Fazit, ja, ganz gut, aber nicht unbedingt als Tolkien-Adaption. Und damit gebe ich dann ich gebe die Diskussion frei. ihr könnt gerne jetzt Fragen stellen, darauf eingehen, was vorher gesagt wurde, oder auch ein Thema aufmachen, wenn ihr gerne über ein Thema sprechen wollt.
Ja, also ich wollte nur mal sagen, ich würde gar nicht sagen, dass es nur als Tolkien-Adaption Probleme hat, die Serie. Ich finde, dies visuell ist die zum Teil wirklich toll. Und die Schauspieler machen einen guten Job und so, aber so an Dialogen und Handlungen, da habe ich auch so meine Problemchen mit. Die finde ich teilweise sehr, also gerade bei den Dialogen, finde ich, hat man häufig immer wieder so Szenen, wo so eine Tiefe vorgegaukelt wird, aber eigentlich nicht da ist. Also eigentlich reden irgendwie Leute totalen Quatsch und es soll aber als so tiefgründig rüberkommen. Das ist halt so eine Sache, die mich ziemlich gestört hat.
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Könntest du mal ein Beispiel nennen, Kirsten?
Naja, das größte Beispiel ist in der ersten Folge Finrods komische Metapher da in Valinor zu Galadriel. Die finde ich ganz, das fand ich ganz schrecklich.
Ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, ihr könnt spoilern. Also ich gehe davon aus, dass alle Leute, die hier sind.
Du meinst die mit dem Stein, also
ja, richtig.
Der Boot.
Der Dunkelheit.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja. Es wäre auf jeden Fall schöner gewesen, wenn es vielleicht was gewesen wäre, was auch irgendwo im Buch steht, was irgendjemand mal irgendwie gesagt hat, der wenigstens ein bisschen, ja, irgendwas, was es halt gibt. Es hätte, glaube ich, genug gegeben, was er in dem Moment hätte sagen können.
Ja, was mich so ein bisschen irritiert hat, also ich hätte da mehr von erwartet, gerade von diesem tollen, von diesem tollen Gespräch zwischen den beiden, weil das ist ja auch irgendwas, was sie letztendlich motiviert und dann diese etwas, ich sag mal, merkwürdige Valinor-Fahrt sehr schön beendet.
Wobei ich dieses auseinandergefaltete Papierbildchen sehr schön fand.
Stimmt, ja.
Das war sehr schön, ja.
Aber Kirsten Entschuldigung. Sag nur.
Ich fand dieses insgesamt, also dieses Valinor mal sehen, das war für mich so, also wenn man weiß, wie die Geschichte läuft, funktioniert das tatsächlich einigermaßen. Und ich denke aber auch für Leute, die vielleicht nicht so in der Materie drin sind zum ersten Zeitalter, kriegen durch diese kurzen Teaser doch so eine grundlegende Ahnung von der Motivation von Galadriel. Ich sage jetzt nicht, dass sie gut ist, Kirsten, ich weiß es. Aber es ist eine Möglichkeit, Galadriels Motivation zu erklären, auch wenn die Motivation für mich jetzt nicht besonders gut ist oder gut dargestellt wird.
Ja, gut umgesetzt, würde ich sagen, weil ich finde an sich daran, dass Galadriel ein Problem mit Sauron hat, weil der Finrod getötet hat.
Stehe ich voll dahinter.
Ist nichts gegen einzuwenden, nur die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, ist das Problem.
Genau, ja.
Ja, also ich muss Kirsten auf jeden Fall auch recht geben. Also das, was das Writing angeht, also das Skript, das ist schon relativ holprig. Also ich glaube auch gelesen zu haben, dass die Autorinnen und Autoren noch nicht die große Erfahrung haben und das merkt man. Also aber auch teilweise von den Schnitten ist es ein bisschen sehr merkwürdig und also und der Einsatz zum Beispiel auch von Slow-Motion-Effekten, das also macht teilweise überhaupt keinen Sinn. Also zum Beispiel die, was war es, die dritte Folge, die mit dem Reiten da am Strand. Also was für eine Funktion hat jetzt diese Slow-Mo? Das nervt irgendwie gerade.
Ich habe gedacht, es dient dazu, das Pferd zu präsentieren.
Es ist ein schönes Pferd, ja, keine Frage. Aber
und Galadriel hat Spaß.
Und Galadriel hat Spaß, ja. Also sie hat mal nicht so grimmig und verzerrt und so strikt ausgesehen und so. Ich will den Manager sprechen. Ich glaube, zu der Figur der Galadriel kommen wir heute noch sehr ausführlich. Natürlich, ja, aber irgendwie hat es hat einen aus dem Fluss der Handlung herausgerissen, aus völlig unnötigen Gründen. Also da fand ich dann eher dann schon die Slow-Mo-Funktion in der Folge danach, also aus der jetzt aktuellen Folge mit Arondir und dem Kampf gegen die Orks im Wald besser. Also teilweise wirkt es halt ein bisschen ich will nicht sagen amateurhaft, aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, was allein auch schon die Art des Erzählens angeht.
Hast du das auch also in Englisch und in Deutsch so gefunden? Also diese Holprigkeit im Drehbuch, also in den Dialogen auch und so? Oder hast du nur Deutsch jetzt geschaut oder nur Englisch?
Isabel? Ich gucke es nur auf Englisch.
Okay, ja. Also du hast Englisch ausgegeben, ne?
Ja, da muss ich ihr beipflichten. Ich habe es auch auf Englisch geguckt, hatte die gleichen Probleme. Also,
ja, okay.
Ich habe eine Folge auf Deutsch gesehen und zwar, ich glaube, es war die dritte. Die haben wir zusammen geguckt. Hier ist die dritte, oder?
Ja, genau, das war die dritte. Genau.
Und ich habe die sowohl auf Englisch und auf Deutsch gesehen und da ist mir nur eine Sache aufgefallen. Vielleicht bewerte ich das jetzt auch über, aber da geht es um, Kirsten, hilf mir mal gerade, der Papa. Isildur, Anarion und Elendil. Elendil, danke. Und Elendil wird vorgestellt, oder Miriel erkundigt sich nach Elendil und dann sagt, ich glaube, Farason sagt dann, he was once of a noble line. Und im Deutschen heißt es dann, glaube ich, er stammt von einer noblen Linie ab. Und ich finde schon, es ist ein Unterschied, ob es heißt, he was once of a noble line oder er stammt von einer noblen Linie ab. Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nur bei dieser einen Sache halt gemerkt, weil ich es nicht auf Deutsch gesehen habe, aber das ist mir schon aufgefallen.
Also ich habe das auch gehört, aber nicht, also ich bin selber nicht so gut in Englisch und Deutsch, dass ich das, wenn ich es parallel sehe oder hintereinander sehe, dass ich das danach vergleichen kann und sagen kann, da hat es irgendwo nicht ganz gleich gestummen, so von der Übersetzung her. Aber es wurde mir auch gesagt von anderen, dass eben die englische Ausgabe leicht anders ist als die deutsche, auch was die Synchronisation angeht und so.
Ich würde jetzt gerne eine Kleinigkeit bringen, die finde ich jetzt vielleicht vielen gar nicht auffällt, die mit Tolkien wenig so am Hut haben natürlich. Und zwar solche Storyplots, die einfach extrem unstimmig sind und auch gleichzeitig nicht sein müssten, also die man auch anders einführen könnten, bestimmte Personen. Da fällt mir jetzt eben als Paradebeispiel das Stück von Galadriel auf dem Schiff Richtung Valinor, die dann noch kurz davor sie da die Barriere überschreitet, ins Meer springt und dann keine Ahnung, wie lange schwimmt, um dann von irgendwelchen Menschen, die kurz eingeführt werden, auf so einem kaputten Floß gerettet zu werden, wobei sie dann auch noch von einem, sag mal, gewöhnlichen Menschen gerettet wird, also vom Tod. Und dann wird sie nach Numenor gebracht. Also ich meine, das sind schon mal Riesenzufälle. Und abgesehen davon, dass Galadriel anscheinend Leistungskurs Schwimmen gehabt hat. ist es aber eigentlich auch so ein Plot, der einfach komplett nicht sein müsste, finde ich. Ich meine, es hat gut ausgeschaut und okay, aber man könnte Numenor anders einführen und man könnte meinetwegen zum Beispiel Galadriel auch gerne nochmal eine halbe Folge, auf ihre Erkundungsmissionen und Reisen begleiten, um die Person weiter aufzubauen, ja, und könnte sich sowas komplett sparen. Das ist ja, also das hat mich eigentlich so am meisten enttäuscht. Das finde ich jetzt als Tolkien-Fan, weiß nicht was, das passt überhaupt nicht. Also man weiß ja auch dann ein bisschen was über Galadriel vorher schon als Purist und dann wird sie da, das singt sie dazu zum Meeresgrund und wird dann gerettet. Das ist so, also ich, das habe ich angepackt am Anfang, das hat mich sehr enttäuscht.
Wer hat mit der Szene eigentlich überhaupt kein Problem? Also wer findet die uneingeschränkt gut? Ich glaube, ich habe bisher auch von Leuten, die der Serie sehr positiv gegenüberstehen, nicht sagen hören, dass sie diese Szene gut finden oder wie das abgelaufen ist.
Ich fand daran, glaube ich, wie du eben gesagt hast, die Bilder sind halt interessant. Mhm. Wie öffnet sich dann da der Himmel Richtung Valinor und die Vögel und alles, ist halt schön anzusehen. Aber mich hat irgendwie auch ein bisschen gewundert, Galadriel ist vorher so strikt in ihren Handlungen, ich muss jetzt Sauron finden und so weiter, und dass sie dann auf dieses Boot überhaupt geht. Das fand ich irgendwie sehr seltsam. Dass sie nicht einfach direkt gesagt hat, ich schlag das Angebot aus, ich bleibe in Mittelerde. Ja.
Also ich fand die Bilder auch sehr eindrücklich, auch weil man solche Bilder noch, ja, also ich habe solche Bilder noch nie gesehen in dieser Art so. Und ich habe jetzt diese Szene so verstanden, dass sie letztlich thematisieren will, ob das nötig ist oder nicht, weiß ich nicht, den Bann der Valar gegenüber Galadriel. Aber ich weiß nicht. Ja.
Also das ist deine Interpretation, könnte tatsächlich vielleicht sein, dass es tatsächlich von den Regisseuren oder von den Machern so gedacht war. Aber ich halte es auch wieder für unwahrscheinlich, weil ja die Zielgruppe eigentlich sehr breit aufgestellt ist und sicherlich nicht. Also wir jetzt als Tolkien-Fans, die unbedingt die Zielgruppe sind, das heißt, das wäre ja schon viel zu weit gedacht und das würde auch keiner verstehen. Was weiß ja keiner von was vom Bann der Valar, also wird ja jetzt nicht riesig erklärt oder so in der Serie. Oder? Soweit ich weiß. Also, das heißt, für die Zielgruppe, die würden da ja gar nicht mitkommen. So. Das ist ein wenig das Problem.
Was man auch schon öfters gehört hat, man hätte es einfacher machen können. Einfach als Botschafter nach Numenor schicken, Schiff geht unter, was auch immer, sie kommen in den Sturm oder sonst irgendwas oder sie finden eben diese Schiffbrüchigen. Hätte man alles machen können, wäre einfacher gewesen und man hätte sie ohne große Probleme nach Numenor und vielleicht auch in kürzerer Zeit dorthin gebracht. Also wäre schöner gewesen, auch wenn es jetzt nicht Kanon ist oder man ist ja egal. Aber so hätte man es vielleicht umschifft, dass man irgendwelche Südländer, ich glaube westlich von Numenor, noch irgendwo Schiffsbruch erleiden lässt. Sehr, sehr merkwürdig das Ganze. Wobei Numenor wirklich toll ist. Also optisch ist das für mich so wow. Und das ist ja auch tatsächlich unglaublich viel auch mit Settings aufgebaut worden. Also wo die Leute durchlaufen, habe ich zumindest gehört, dass das alles richtige Sets waren.
Mir auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall.
Ja.
Und am Anfang der vierten Folge ist mir auch kurz das Herz stehen geblieben, weil das war schon episch. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die Vision von Miriel hier halt. Ne?
Oh ja.
Das war schon so, habe ich kurz in die Couch gekrallt. Ja.
Ihr habt jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen und der Chat stimmt euch eigentlich auch in allen Punkten zu. Also Handlung irgendwie komisch, Dialoge irgendwie hölzern. Es fiel der Begriff Glückskeks und dann wurde angemerkt, dass es sogar noch unter Glückskeks-Niveauscheibe sei. Und ihr habt eben auch schon gesagt, für Leute, die die Bücher nicht kennen, würde das und das und das vielleicht keinen Sinn machen, wäre das und das und das vielleicht zu kompliziert. Glaubt ihr, dass ihr, weil ihr die Bücher kennt, mehr erwartet als ihr von anderen Serien erwarten würdet? Und glaubt ihr, dass Leute, die Bücher gar nicht kennen, oder kennt ihr jemanden, der die Bücher gar nicht kennt und die Serie geschaut hat, dass es weniger auffällt, dass irgendwie die Handlung problematisch ist oder dass Dinge nicht irgendwie erklärt werden oder so?
Also ich würde sagen, ich glaube schon, dass durch das, was ich jetzt weiß, einfach ich da mehr erwarte wie von einer anderen Serie. Das ist einfach so. Aber ich finde aber auch, also ich bin jetzt trotzdem offen für Sachen, die vielleicht von Tolkien nicht direkt so beschrieben wurden. Also wenn jetzt Galadriel als Botschafterin nach Numenor kommt, was wahrscheinlich nie passiert ist eigentlich, laut Tolkien, dann ist es ja okay, um das einzuführen und so weiter, solange das Verhalten von der Person, von Galadriel und einfach ihre Macht und so weiter, dass das gewahrt bleibt und dargestellt wird, okay ist. Also für mich geht es da eigentlich eher um die Stimmigkeit und jetzt nicht, ob irgendwas von Tolkien da beschrieben was. Also sie müssen ja sowieso viel dazu nicht erfinden, aber halt, sie müssen ja die Serie auch füllen mit interessanten Stories und ich finde aber, also ich erwarte sicherlich mehr von der Serie als von einer anderen Serie und aber ich denke, das kann man auch trotzdem erfüllen für die, dass es für die Fans super extrem gut ist und fantastisch, weil selbst nur diese einzelne, ich sage mal, Stichpunkte, die von Tolkien bezüglich Mittelerde beschrieben wurden in dem zweiten Zeitalter, geben ja so viele Möglichkeiten für eigentlich bombastische Szenen. Also ja, und Numenor, die Darstellung von Numenor ist zum Beispiel eine davon, wo ich sage, das hat mich wirklich auch geflasht. Also das schaut wirklich super aus.
Ich denke auch, wie du sagst, und ich möchte da an Rainer erinnern, der hat eingangs gesagt, dass es letztlich auch auf die Herangehensweise ankommt. Also wie man auf diese Serie zukommt. Und ich glaube, das ist etwas der Kern auch der Diskussion letztlich. Ich als jemand, der die Bücher kennt und so weiter, habe sicher etwas höhere Erwartungen und versuche, wie Silvia das gesagt hat, das wie ein bisschen auch auszublenden, damit ich damit nicht irgendwo durch eine Brille schaue und dann nur Enttäuschung ernte. Aber ich finde auch, dass auch für die, die die Bücher sehr gut kennen oder auch Puristen sind in dem, dass da auch gewinnbringendes Material darunter ist. Jetzt vielleicht weniger von dem Plot so, sondern auch von den Bildern, von der künstlerischen Ausgestaltung all dieser Szenen. Und ich kann nur noch einwerfen, ich kenne eine Person, die die Bücher nicht kennt so. Und die Story ist völlig logisch und selbstsprechend, auch wenn logischerweise nicht alles verstanden wird. Aber wir verstehen ja auch von der Handlung noch nicht alles. Wir wissen nicht, weshalb wurde was genau eingeführt. Vielleicht kommt da was noch dazu. Und sind jetzt noch ziemlich am Anfang von allem. Von dem her, ich glaube, dass es für solche, die jetzt die Bücher nicht kennen, durchaus möglich ist, als Einstieg in die Welt Tolkiens gesehen werden kann. Also das.
Mach du ruhig zuerst.
Okay, also für mich ist einfach, ich habe mehr Probleme, weil ich die Bücher kenne, denke ich mal, wo sie versuchen, das Buch in irgendeiner Weise anzupassen. Also ich habe so gut wie überhaupt keine Probleme, mich da einzufühlen, ob positiv oder negativ dann dabei rauskommt. Zum Beispiel bei Arondir und dem Mordor-Teil der Serie. Und ich habe auch mit den Haarfüßen in dem Sinne weniger Probleme. Ich finde Moria, weil man da eigentlich auch relativ wenig drüber weiß, finde ich bisher relativ stimmig auch noch. Wo ich große Probleme habe, weil ich viel weiß, ist Galadriel und Numenor. Das tut mir weh. Und da werde ich wahrscheinlich auch bei mehrmaligen Suchen dann wahrscheinlich den Fast-Forward-Knopf irgendwann betätigen. Aber letztendlich, also diese Sachen, wo sie erfinden können und wo sie freier in ihrem Korsett sind, dass sie durch die Anhänge und so weiter, durch die Struktur, die da ist, auferlegt bekommen, damit komme ich gut klar. Was mir halt auch wehtut, ist die Zeitkomprimierung. Das ist für mich ganz schwer, ganz, ganz schwer. Weil man hat ja diese, ich darf spoilern, hat man mir ja gesagt. Also wir sind ja im Prinzip in drei Zeitebenen, wenn man Moria mit, vielleicht kommt der Balrog jetzt schon da so irgendwie. Ja, ist es so. Man hat ja dieses, wo sind wir in Mordor? Sind wir ungefähr 1000. Sauron kehrt nach Mordor zurück. 1000, zweites Zeitalter. Die Ringe der Macht werden geschmiedet, ich glaube, bis 1500 oder 1750, irgendwie so.
1500 fangen sie an.
Danke, Kirsten.
Und auch mal auf die 100 Jahre oder so.
Und in dem Tempo, wie in Ostinessil der Turmbau voranschreitet, der ist ja schon halb fertig in der vierten Folge. Da muss Sauron schon da sein und wir haben ihn bisher einfach noch nicht gesehen. Das heißt, da sind wir aber schon mal wieder 500 Jahre vorher oder später. Und wenn das, was man im Trailer gesehen hat, dieses verdorrende Blatt, was ich jetzt denke, das in Moria ist, und da ist irgendwas Heißes, da denke ich automatisch, sie schürfen ja jetzt schon nach Mithril. Und wenn dann was Heißes kommt, denke ich automatisch Balrog, der kommt, aber erst im dritten Zeitalter. Also diese Komprimierung und Numenor sind wir Ende des zweiten Zeitalters. Wir haben Pharason und Miriel. Das ist einfach wie so ein Blümchen, wo alles in der Mitte zusammenkommen muss und es passt aber nicht richtig für mich.
Ich glaube aber, dass gerade die Time Compression, wenn die nicht wäre, dann wäre es für uns auch langweiliger zu gucken. Weil ich frage mich, ob der Meteormann Gandalf ist, weil ich einfach weiß, der kommt eigentlich erst im dritten Zeitalter. Aber ich traue es den Machern halt zu, ne? Weil es eben alles so komprimiert ist.
Ja, es wäre auch gerade bei, wenn man jetzt eine Serie machen würde, die über sich von tausenden Jahren erstreckt, dann müsste man gerade bei den sterblichen Charakteren, da führt man dann für ein, zwei Folgen dann welche ein und dann, ja, in den nächsten drei Folgen sind die weg oder wie auch immer. Und
ja, bis 60 Jahre wäre pro Folge, jemand hat das mal ausgerechnet, irgend so eine Zahl. So,
okay. Nein, man könnte es theoretisch ja von den Staffeln her ein bisschen anthologiemäßig machen. Das heißt, du hast eine Staffel, die ist Ringe der Macht, du hast dann eine andere Staffel, die ist Numenor. Das würde meiner Meinung nach schon funktionieren. Du musst halt in einer Staffel sozusagen eine abgeschlossene Geschichte haben.
Also da würde ich jetzt Kirsten voll zustimmen. Ich finde, also die haben ein Riesenbudget. Und ich habe von der Serie erwartet auch, nicht nur, weil ich davon Fan bin, sondern weil es ein Riesenbudget ist, weil es Fantasy ist, dass man hier wirklich ein Riesending aufzieht, das vielleicht auch anders wird als andere Serien. Und wir haben ja auch jetzt Charaktere, die innerhalb von wenigen Folgen wieder das Zeitliche segnen, also Elben in den Südlanden zum Beispiel. Und also ja, das ist zum Beispiel eine gute Idee, dass man das staffelmäßig macht und man hat ja eigentlich genug Zeit. Also und ich glaube schon, dass man das deswegen trotzdem füllen könnte. Und man hat immer noch genug, also man könnte diese Zeitkompression lassen und es wirklich versuchen, über dieses ganze Zeitalter auszudehnen. Man hat immer noch genug Identifikationsfiguren, vor allem den Elben. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Numenore über mehrere Staffeln, die werden ja auch ein bisschen älter, oder Zwerge, das ist ja auch bei anderen Serien üblich, dass man bestimmte Personen einfach nur für ein, zwei Staffeln hat und wenige Figuren wirklich über mehrere Staffeln man diese auch begleiten kann. Also ich glaube, das wäre nicht das Problem bezüglich der Charakterentwicklung. Und ich fände es eigentlich, es wäre wahrscheinlich schwieriger für die Macher, aber es wäre machbar und wäre deswegen trotzdem nachvollziehbar. Also fände ich cooler, als hier jetzt alles so zusammen zu komprimieren, ja.
Also ich gebe dir da recht und es wäre sicher wünschenswert, wenn die Komprimierung etwas weniger wäre oder auch einfach in den verschiedenen Strängen analog zueinander, sodass das im Prinzip auch vergleichbar ist. Aber eben, ich denke, dass wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass die Serie hintereinander funktionieren würde, weil ich glaube, Zwergen werden so 130, 140 Jahre alt und ich weiß nicht bei Haarfüßen, wie das dort ist, aber ich glaube nicht mehr als 120 Jahre. Also wenn man eine Timeline hat über die ganze Serie von 40 Folgen und damit irgendwo diese Handlungen abdecken will von der Entstehung, also vom Schmieden der Ringe bis zur Niederlage von Sauron, dann wird das sehr schwierig, weil dann hast du keine Zwergen-Identifikationsfiguren, dann hast du keine Harfus-Identifikationsfiguren, dann hast du keine auch Numenora, die nicht so lange leben.
Ja, nur staffelweise, ja.
Ja gut, deswegen ja. Meinte ich das ja mit dem Anthologiemäßigen.
Ja.
Dass du halt, du hast ein paar Charaktere, die ziehen sich durch, aber du hast letztendlich jede Staffel andere Hauptfiguren.
Dann wäre es halt eine mehr oder weniger Elbengeschichte. Weil die ziehen sich dann durch.
Die würden sich durchziehen, aber die würden dann zum Beispiel bei Numenor relativ in den Hintergrund treten.
Ist Tolkiens Werk nicht eigentlich ein Werk über Elben? Ist das nicht genau?
Den Gedanken hatte ich auch gerade. Eigentlich hat das doch mit den Elben angefangen, mit ihren Sprachen und ihrer Kultur. Und alles andere kam danach, aber...
Stelle sich mal vor, das erste Zeitalter würde verfilmen, da würden ja alle wie die Fliegen die ganze Zeit wegsterben. Also da ist es ja jetzt schon besser.
Eine Sache, die ihr eben angesprochen habt, Silvia hat gesagt, dass du mit Sachen, über die du viel weißt, schlechter zurechtkommst, als mit Sachen, über die du wenig weißt. Und es ist ja auch so, dass viele Tolkien-Fans irgendwie kreativ werden oder auf Adaptionen zurückgreifen, um Lücken zu füllen, wo sie irgendwie mehr wissen wollen über Charaktere, über das Seelenleben von Charakteren, über Hintergründe von Charakteren, wo es einfach wenig zu gibt von Tolkien. Glaubt ihr, dass das die Serie schafft, also dass die Serie befriedigend Lücken füllen kann, die es in Tolkiens Werken gibt?
Also ich würde es mir wünschen, das jetzt erstmal so sagen, aber bis jetzt ist mir das alles noch zu flach. Also bis jetzt sieht das für mich nicht so aus. Ich meine, die Serie hat ja noch Zeit, man kann auch kommen, aber bis jetzt, finde ich, sind die Charaktere noch ziemlich platt. Da ist noch nicht viel Tiefe, da sehe ich jetzt noch nicht viel Lücken füllen. So.
Ich find in dem Zusammenhang aber zum Beispiel Durin und Elrond grandios. Das gefällt mir richtig gut, das Zusammenspiel von den beiden. Durin finde ich sowieso super, einfach vom Charakter her. Ja, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsduo bis jetzt.
Ja. Ja, das stimmt. Also die Freundschaft zwischen Elrond und Durin ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eins der Highlights. Und auch hier Shoutout an Deezer. Also die Ehe zwischen Durin und Deezer ist auch ist sehr, sehr nett.
Ja.
Hier kam gerade eine Frage, wo wir gerade bei Charakteren sind. Hat Südwind gefragt, wer ist denn für euch eine Identifikationsfigur?
Naja, Galadriel auf jeden Fall.
Ja, aber ich finde in ihrer Darstellung halt eigentlich nicht so.
Ja, sollte sie. Also ich meine.
Ja.
Und dann haben wir noch, wie heißt der? Aus den Südlanden der Elbe.
Arondir.
Genau.
Ah, Arondir.
Arondir, ja.
Den finde ich auch sehr gut eigentlich getroffen. Und wie Silvia eben auch, glaube ich, sagte, Charaktere, die frei erfunden sind, kommen irgendwie lebendiger rüber als die, wo ich Erwartungen drin habe.
Ja. Also Galadriel nicht gut getroffen, neue Charaktere gut.
Galadriel ist mir zu kindlich. Also für das, was ich über sie weiß zu diesem Zeitpunkt, ist sie zu kindlich. Und wen ich aber sehr gut finde, ist Elendil. Der gefällt mir sehr gut. Ich habe mit einem Charakter, der erfunden ist, nämlich mit Heilbrand, wie so ein bisschen Schwierigkeiten. Mir ist in einer Folge ist mir so aufgefallen, von der Beleuchtung her, dass sie den beleuchtet haben, vom Set her, wie Aragorn. Und da dachte ich, was ist das denn? Also da gibt es diese eine Einstellung, wo Aragorn so halb im Schatten sitzt und das Gesicht ist so beleuchtet und dann fallen ihm die Haare auch so ins Gesicht wie Aragorn. Da dachte ich, was soll das denn jetzt? Also das hat mich so ein bisschen so, okay, bei Aragorn war das jetzt halt so, aber warum muss man diesen Heilbrand da jetzt so genauso beleuchten? Der ist ja kein Westentaschen-Aragorn oder sowas. Ich weiß es nicht. Also so, ich tue mir mit dem Charakter jetzt erstmal nicht so schwer. wie ich am Anfang gedacht habe, aber ich finde ihn doch sehr merkwürdig und ich weiß einfach nicht, was sie mit ihm so richtig wollen.
Ja, also ich finde Hallbrand eigentlich sehr faszinierend und ich glaube, diese quasi Erinnerung an Aragorn ist gewollt. Also das soll so ein bisschen der Eindruck entstehen, so könnte er so eine Art Aragorn sein oder wenn vielleicht der Negativ-Aragorn ist, unterliegt Galadriel da vielleicht einem Irrglauben, wenn sie jetzt meint, dass sie einen rechtmäßigen guten König irgendwo hinsetzen muss und dann wird alles gut und dann wird alles eben nicht gut, weil man sieht eigentlich schon ab der allerersten Folge, nämlich auf dieser sehr umstrittenen Floßszene, schon sehr in seinen Charakter raus, dass es ihm nämlich völlig egal ist, was aus seinen Mitpassagieren wird. Der macht einfach mal seinen Teil los und lässt die anderen von diesem Seemonster auffressen. Und es ist ihm egal. Und man sieht so einige Szenen, wo man merkt, da ist etwas ziemlich Düsteres. Und er hat, und eben auch diese Art von ihm, dass er mit seiner Silberzunge so Menschen manipulieren kann und so eine Art Mentorfigur gerade für Galadriel abgibt und da also Ratschläge gibt, die vielleicht auch ziemlich dubios erscheinen können. Also das hat, glaube ich, auch schon seinen Grund, dass das dann so ein bisschen so Aragorn, ja, oder dann eben der Negativ-Aragorn, ist er vielleicht sogar jemand, den wir in Zukunft unter einem anderen Namen kennen. Ganz hoch, glaube ich, in den Wettkursen steht gerade Sauron. Andere, ja, ich tendiere auch eher zum Hexenkönig von Angmar oder zumindest einen der Neuen. Also ich denke mal, Hallbrand ist nicht einfach nur eine erfundene Figur, die von Anfang bis Ende eine erfundene Figur bleibt, sondern ich glaube, die haben vor, ihn da also das zu enthüllen. Aus ihm ist jemand, den wir aus der Zukunft unter einem anderen Gesicht, unter einem anderen Namen kennen. Und so dieses, aber eben so dieses, ja, dieses kleine mit Aragorn spielen, dieses, das ist gewollt.
Wenn wir jetzt schon bei den Charakteren sind, wenn jetzt das wirklich in die Richtung gehen sollte, dass dieser Hallbrand vielleicht nicht nur Mensch ist, dann wäre das schon ziemlich cool eingeführt und würde dann vielleicht auch erklären, dass er Galadriel in bestimmten Dingen überlegen ist oder ihr da Tipps gibt, was für mich jetzt momentan eigentlich auch wieder so eine mega Unstimmigkeit ist. Ich meine, Galadriel ist tausende von Jahre alt, weiß verdammt viel wahrscheinlich. Und ja, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Und eben ja, da ist sie zu kindlich dargestellt und zu klein. das ist natürlich jetzt vielleicht auch wieder eine Kleinigkeit, auch die Numenore allgemein und so weiter. Was ich cool finden würde, natürlich braucht man dann auch die Schauspieler dazu, ist schon klar, aber sie haben ein riesen Budget und ich fände die Größe schon relevant und zwar nicht allein, weil es Tolkien so beschrieben hat, dass Elendil der lange 2,40 Meter ist, dass die Numenore 2 Meter aufwärts sind. Das sind ja quasi andere Menschen. Ja, das, vielleicht sieht man das auch später noch, wie mächtig sie sind im Kampf oder so, wenn die großen Schlachten kommen, worauf ich mich natürlich super freue. Aber jetzt im Moment kommen sie einfach nicht so rüber und mir würde das vor allem gefallen als Fan von Fantasy Filmen, Fantasy Universen, wo doch irgendwie so dieses Fantastische, das anders ist als in unserer Realität rüberkommen soll. Also große andere Wesen, ja, und das kommt bei mir alles nicht so rüber. Gut, die Elben haben ihre schlanke Erscheinung und ihre Ohren natürlich. Aber ansonsten finde ich, könnte man das schon noch ein bisschen, diese Unterschiede, die Größenunterschiede und so weiter, besser darstellen und so weiter. Und da würde es das Ganze auf jeden Fall noch fantastischer machen. Also ich glaube, da würden die Augen schon näher aufgehen, wenn man so ein 2,40 Meter Hünen vor sich hat. Und das würde schon cooler rüberkommen, oder? Also ich fände es geil, wenn man das ein bisschen mehr so aufgemacht hätte. Und man hat, man natürlich, ich muss auch sagen, bei den Herr der Ringe-Filmen hat man ja da auch großen Aufwand dafür betrieben, diese Größenunterschiede richtig massiv darzustellen. Wenn ich jetzt Gandalf anschaue und die Hobbits oder die Hobbits im Vergleich zu alle anderen, es sind ja immer doppelte Sets aufgebaut worden. Einmal zum Drehen mit den Hobbits, einmal mit dem Zauberer und so weiter. Also da hat man ja auch entsprechend den Aufwand getrieben. Und das, ja, fände ich, war das Serie auch cool.
Silvia wollte, glaube ich, noch was sagen.
Ja, aber es passt nicht mehr. Also macht ruhig weiter.
Okay, also ich wollte noch ganz kurz zurückkommen zu Aragorn. Das wäre natürlich auch schon wieder ein Wissen, das vielleicht die Zielgruppe gar nicht hat. Also die Jackson-Filme als Vergleich oder als Vorlage für diese Serienverfilmungen. Aber was mir noch zu der Frage einfiel bezüglich Identifikationsfiguren, es geht ja in den ersten vier Staffeln eigentlich vielfach um Kernthemen, wie bei Tolkien immer zu finden sind, mit Freundschaft, aber sehr, sehr viel übers Überleben. Also wie überlebt man? Und das finde ich sehr, sehr gelungen dargestellt bei Nori, bei den Halbwüsten. Und deshalb, also ich finde, sie überzeugt mich sehr stark, was das anbelangt. Aber auch Isa, die in der vierten Staffel da mit dem Überleben kämpft und singt und so. Also das war schon sehr eindrücklich.
Ja, das stimmt. Also ich kann es auch nicht so ganz verstehen, warum gerade so viele Leute die Haarfüße nicht mögen. Also ich sehe eigentlich in denen eigentlich eine sehr stimmige Vorform der Hobbits. Also die sind auch also sehr, auf Englisch sagt man set in their ways. Also
festgefahren.
Also die sehr festgefahren, dankeschön, festgefahren, was also ihre Sitten und Gebräuche angeht. Also bei den Hobbits ist es so, die sind, wo sie sind und bleiben da und gehen eben nicht raus und die Haarfüße, bei denen ist es eben noch eben umgekehrt, dass die sind die Nomaden und das ist ein also extrem hartes Leben und da ist dann natürlich auch also diese Szene also in der dritten Folge, wo sie all denen gedenken, die zurückgeblieben sind beziehungsweise auch zurückgelassen wurden, weil man nicht also jetzt den ganzen Clan also irgendwie in Gefahr bringt. Das ist natürlich auch schon teilweise, denke ich, oha, das ist ein hartes Leben, die wissen, ja, und deswegen ist es ja auch dann so ein großes Ding, dass sich dann eben der Vater dann also da den Fuß so verletzt und dann bei dem schweren Familienkarren nicht mehr so gut mitziehen kann. Man hat ja auch gesehen, die Freundin von Nori, Poppy, also man hat ja dann auch bei diesem Gedenken gehört, also anscheinend ist ihre ganze Familie inzwischen umgekommen und die muss ihren Karren auch alleine ziehen. Und das finde ich schon ziemlich stimmig.
Tatsächlich habe ich gerade da ein bisschen das Problem mit, also nicht mit den Haarfüßen insgesamt, aber mit dieser Sache, weil ich mir denke, das sind so viele. Und gerade bei so einer nomadischen Gesellschaft würde ich erwarten, dass die ein bisschen enger zusammengewachsen sind und sich gegenseitig unterstützen. Also die Szene hat mich gerade gestört. Und sonst ist, glaube ich, die Sache mit den Haarfüßen einfach, dass man noch nicht absehen kann, wo es hingeht. Also das ist jetzt, finde ich, kein Problem, aber das macht es vielleicht manchen Leuten noch schwierig, weil da für mich halt noch nicht klar ist, welchen Sinn die in der Serie bis jetzt überhaupt haben.
Die Haarfüße haben bis jetzt nur, ich glaube, es gibt nur einen Absatz im Buch, wo drin steht, was mit den Haarfüßen ist. Dass sie irgendwann mit den Zwergen irgendwas machen und von denen lernen, wie man unter der Erde gräbt und solche Geschichten. Und daraus entstehen dann quasi die Hobbits. Also ich glaube, es gibt in Buchform nicht viel zu den Haarfüßen.
Sicher nicht, was sie verfilmen dürfen. Und grundsätzlich auch, ich meine auch, mein Gefühl sagt mir, dass die Serie sich gerade in diese Richtung entwickelt, eben, dass die Haarfüße eben zusammenwachsen und eben darüber nachdenken, macht dieser Brauch noch Sinn? Weil der Schluss der dritten Staffel deutet das ja ein Stück weit an. Also dieser Fremde hilft uns jetzt, dass wir zusammenbleiben können. Das ist doch mehr wert, als jemand zurücklassen und so. Also ich glaube, das kommt sinnmäßig wahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen so vor.
Entschuldigung, Maria, wolltest du was sagen?
Ich hätte ein neues Thema aufgemacht, du kannst doch gerne noch was dazu sagen.
Ich wollte nur sagen, gerade zu den Haarfüßen, also ich fand das sehr stimmig. Sie haben ja kurz bevor sie losziehen, diese Prozession, wo sie sich auch so ein bisschen verkleiden, sag ich jetzt mal. Und im Prinzip ist dieser Spruch, den der Alte mal sagt, And nobody walks alone, nobody leaves the path and nobody walks alone im Englischen. Wo sie dann auch, ne, wo er sie dann so dirigiert, und das ist ja auch im Prinzip so ein Mantra, wer vom Weg abweicht, für den wird's gefährlich. Die ziehen jetzt ja in für sie unbekanntes Gebiet weiter und er sagt das zu den Kindern. Also das ist irgendwie wie so ein Reim, den sie so verinnerlichen müssen, damit sie da überleben können draußen in dieser Wildnis, wo sie jetzt weiterziehen. Sie haben ja so eine Art gesichertes Gebiet um ihre Wagen jetzt gehabt. Das sieht man ja, sie krabbeln ja durch so eine Art Zaun. Und das verlassen sie jetzt. Also ist das ja sozusagen auch so eine Art Vorbereitung auf das, was jetzt kommt, diese Prozession und dieses Verabschieden. Und ich fand das schon sehr, sehr stimmig. Nur wie gesagt, also man weiß ja nicht, wo sich's hin entwickelt. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht.
Also ich bin auch gespannt. Also die werden auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen, sonst wären sie ja nicht drin, weil bisher sind sie ja gut eigentlich nur mit drin, dass sie halt mit drin sind. Also sind gut dargestellt und es macht Spaß. Aber eine wichtige Rolle fehlt noch ein bisschen.
Ja, aber jetzt gerade da bei den Hartfüßen sind, dann frage ich jetzt einfach mal in die Runde, wer ist denn der Meteormann? Was meint ihr denn?
Oha.
Ich lasse mich überraschen.
Ja. Also ich fände schon auch so vom Aussehen am stimmigsten, wenn es einer der Zauberer ist. Manche sagen, es könnte einer der Balrogs sein, aber ich meine eher einer der Zauberer. Es wäre ja eigentlich von der Zeit her eher einer dann der Blauen. Am ehesten möglich. Aber natürlich kann es auch sehr gut sein, dass sie sich denken, okay, damit wir gerade die Leute abholen, die mit den Herr der Ringe Filmen und gegebenenfalls auch mit den Büchern aufgewachsen sind. Und da ist Gandalf eben so die eine Ikone. Und es würde dann eben auch erklären, warum er dann später so eine gute Verbindung und Beziehung zu den Hobbits hat. Aber ich weiß nicht, ob ich so diese Abweichung toll finden.
Also eigentlich kommt er ja schon drin, also das ist ja bekannt, so sag ich mal, aber ich würde es sogar akzeptieren und sie stellen es ganz gut dar. Und rein von dem, wie der jetzt in der Serie wirkt, also so verplant und so, das erinnert schon an Gandalf, den Grauen zumindest. Also spricht schon viel dafür.
Es steht auch irgendwo geschrieben, dass die alles nochmal von vorn lernen müssen, wenn sie in Mittelerde angekommen sind. Irgendwo habe ich das gelesen.
Echt?
Oh. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade die Stelle nicht im Kopf, aber vielleicht weiß das ja einer der Puristen. Offensichtlich nicht.
Ich würde jetzt gerne noch um eine Sache reden, die zumindest Stefan eben angesprochen hat und auch im Chat schon erwähnt wurde und auch überall sonst. Was ich immer wieder gelesen habe, ist, wenn so Debatten aufkommen, da wird dann gesagt, ja, die Macher haben ja nicht alle Rechte und ihnen fehlen Rechte und so weiter. Findet ihr, das ist ein valides Argument, um die Serie zu ein bisschen in Schutz zu nehmen? Wenn sie mehr Rechte gehabt hätten, dann wäre es besser.
Ich finde schon, also man merkt, ihnen fehlen Rechte. Das finde ich auch. Aber ich denke, weiß nicht, in Schutz nehmen würde ich sie deswegen nicht, weil sie haben sich ja ausgesucht, diese Zeit zu adaptieren. Also letztendlich, ich finde es auch schwierig und ich wünsche mir gerade, dass sie im Prolog, so dass sie weniger vom ersten Zeitalter reingenommen hätten, weil ich es finde, es ist falsch, was da vorkommt, und ich finde, es ist nicht nötig. Also von daher, da merkt man so richtig, sie haben die Rechte eigentlich nicht, um es zu erzählen, wollen es aber irgendwie reinbringen, aber ich finde es für die Story eigentlich gar nicht nötig. Und so insgesamt wünsche ich mir halt, wenn ich die Serie gucke, schon ziemlich, sie hätten mal irgendwas adaptiert, wofür sie wirklich die nötigen Rechte haben. Denn dafür haben sie die einfach nicht. Es fehlt ihnen zu viel.
Also ich finde auch, dass manche Dinge, die vom ersten Zeitalter irgendwie am Anfang reingebracht werden, wo sie die Rechte eigentlich dafür haben, wirken dann aber unvollständig und sorgen vielleicht auch für Verwirrung eher. Und ja, deswegen, vielleicht wäre es doch tatsächlich gescheiter, einfach Anfang des zweiten Zeitalters anzufangen. Und dann kann man vielleicht noch erklären, dass Elrond und der erste König von Númenor Brüder waren und dass sie sich halt so für die menschliche Linie oder die Elbenlinie entscheiden konnten. Aber wie und warum es aus diesem ersten Zeitalter herkommt, könnte man nicht komplett weglassen, das denke ich auch, ja.
Und dennoch sitzt du vor einem der schönsten Bilder der Serie.
Das stimmt. Obwohl das Bild wurde ja auch kontrovers diskutiert, als es kam. Ich finde es schön.
Ja, also ich kann da nicht eingreifen in die Diskussion wegen den Rechten. Also ich weiß ja nicht, was der Verhandlungsstandpunkt ist oder was eine Möglichkeit wäre und was keine Möglichkeit wäre, auch aus Sicht von Tolkien Estate oder auch aus finanzieller Sicht, je nachdem. Da kann ich nur spekulieren, das nützt mir gar nichts in dem Sinn. Ich weiß nur, was sie halt haben, was sie nicht haben. Aber ja.
Na gut, ich hatte noch mal nachgeguckt, wann die gekauft haben. Die Rechte, die Sache ist, die konnten nicht mehr kriegen, weil Christopher noch am Leben war.
Ja.
Der hat also von daher, aber dann denke ich, hätten sie sich eine andere Story suchen können.
Das kann man sich mal sagen, ne?
Wobei ich diese Easter Eggs sehr lustig finde. Das sagte Silvia ja auch zu Anfang, dass man schon mal auf die Pause-Taste drückt, um dann wirklich zu gucken, was ist das da gerade gewesen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Anspielungen oder Sachen, die sie machen, schlecht sind. Also ich fand, sie hatten jetzt in der vierten Folge so eine Szene, wo Elrond so ein bisschen über Earendil redet. Die fand ich richtig schön, richtig gut gemacht. Also es ist ja nicht alle Anspielungen auf erste Zeit, also sind schlecht.
Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass in der zweiten Folge Fëanor und die Silmarils erwähnt wurden. Ich habe gedacht, oha, wie viele Tausende von Dollar müssen
die dafür
den Tolkien Estate andrücken, allein um das Wort Silmaril verwenden zu können.
Fëanor wird von Gandalf keine Ringe erwähnt.
Ah, okay. Das kann man verkaufen, den Hammer.
Auch mit Blick auf die Zeit würde langsam mal so ein bisschen zum Fazit kommen. Also bisher habe ich den Eindruck, als Tolkien-Adaption bringt es nicht wirklich viel, denn alles, was sie irgendwie adaptiert haben, ist irgendwie nicht so befriedigend. Als Serie scheint es auch Probleme zu geben. Also bisher sehe ich noch keinen Grund, warum ich die Serie schauen sollte. Fällt euch irgendwas ein, wenn ihr jetzt irgendwie...
Kein richtiger Grund, aber mir fällt zumindest eine Sache ein, die ich finde, die man noch positiver hervorheben muss, und das sind die Orks.
Ja.
Richtig gut gelungen. Ja. Also gerade das erste Auftreten ist halt so richtig schön so horrorfilmmäßig aufgezogen. Die haben sie richtig, die sehen gut aus, die sind wieder mit Make-up und so, nicht mit CGI, wie es beim Hobbit war. Die sind super.
Und sie sind bei der Tradition geblieben, dass Jet Brophy mindestens einen Ork spielt.
Auch Arda finde ich sehr gut.
Ja, also auch einer dieser enigmatischen Figuren, wo man nicht weiß, wer könnte das sein? Gibt es auch viele Theorien, aber wow. Ja. Das Auftreten hat mich auch sehr überzeugt.
Also für mich persönlich eines der stärksten Argumente, warum ich die Serie empfehle, ist, die ganz bildgewaltigen Eindrücke, die man sammeln kann, die man vom Lesen so nicht bekommt oder in einer eigenen Version bekommt. Aber es gibt einem eine Ahnung, wie es auch sein könnte. Und ich finde, da sieht man sehr deutlich das Werk von John Howe. Und das beeindruckt mich sehr, sehr stark. Also Khazad Dûm, auch diese Ork-Stollen und Numenor sowieso. Oder auch das Bild von Valinor, das ist jetzt wahrscheinlich nur einmalig so. Aber ich finde, das sind schon sehr, sehr gewaltige Eindrücke, die mich bestärken, das weiterzuführen.
Also mein Fazit ist, wenn ich jetzt einen Touristen vor mir habe, dann würde ich sagen, nee, schaust du nicht an, wenn du deinen Kopf nicht abschalten kannst oder dein Wissen nicht abschalten kannst, wenn du die Serie schaust, sondern dann ärgerst du dich. Ich persönlich freue mich auf auf das Bildgewaltige, wie du jetzt gerade gesagt hast, Stefan, auch noch in den zukünftigen Staffeln oder Folgen, weil es kommt ja noch so einiges, also höchstwahrscheinlich der Balrog, dann wahrscheinlich ziemlich große Truppenaufmärsche, ziemlich große Schlachten. Das wird auf jeden Fall auch noch mal super interessant, freue ich mich drauf. Und ja, also finde auch, dass die verschiedenen Gruppen, bis auf die Größe und so weiter, zumindest ganz schön dargestellt sind, die Zwerge, dann die Haarfüße mit ihrer Tarnung und so weiter. Das fand ich zum Beispiel ganz gut gemacht. Und ich hoffe, ja, dass sie da noch ein bisschen mehr draufhauen mit ja auch großen Landschaftsdarstellungen und so weiter. Also da freue ich mich schon noch drauf.
Ja, ich freue mich vor allem tatsächlich auf, genau wie Kirsten, auf den Mordor-Plot. Ich finde den absolut genial. Ich bin total gespannt, wie es da weitergeht. Auch sozusagen die Zerstörung von Mordor, die wir da jetzt sehen, weil Mordor ist ja im Moment noch schön grün und, naja, zumindest belebt, nicht nur von Orks. Und ich bin total gespannt, was sie da machen. Ich mag Ada in dem Sinne, dass ich gespannt bin, wie es mit ihm weitergeht, wer er ist, wie er sich entwickelt und was sie mit ihm vorhaben. Ich bin da total gespannt drauf. Und wieder mehr Kanon, die Geschichte von Elrond an sich. Ich weiß jetzt nicht, ja gut, Moria und Elrond, das sind so die zwei oder die drei Sachen, auf die ich mich richtig freue.
Also ich nehme mit als Worldbuilding ist gut. Handlung <Ja. lacht> taugt nicht so. Als Reisedoku durchaus geeignet.
Es kommt drauf an, welcher Storyline du folgst. Also ist bei mir wirklich abhängig von der Storyline, welcher Storyline du folgst. Also ich habe mit 4 von 5 fast, komme ich gut rein.
Ich habe noch ein Argument, was für mich zählt. Das ist jetzt weniger für mich persönlich, sondern es ist eher so, jetzt auch in Bezug auf die Arbeit im Stamm oder so, dass durch diese Serie es möglich ist, auch junge Leute für Tolkien zu begeistern. Und das ist für mich ein sehr schlagendes Argument. Und die werden ganz bestimmt, der eine oder andere, auf die Bücher dann letztlich kommen, durch die Serie. Und das braucht alle paar Jahre irgendwo einen Input aus meiner Sicht. Und das ist ein pädagogischer Grund sozusagen. Aber den richte ich nicht an die Puristen oder an die, die es schon kennen, weil die müssen ja nicht hineinfinden.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Taugt die Serie dazu, Leute zu begeistern für oder Tolkien oder Leute dazu zu begeistern, mal ein Tolkien-Buch in die Hand zu nehmen?
Also ich habe selber oder ich schaue zusammen mit Freunden von meinem kleinen Stammtisch die Serie und die haben die Bücher zum größten Teil nicht gelesen und was mir aufgefallen ist, wenn wir die Serie schauen, wir schauen dann auch oft nochmal die Serie der Woche davor nochmal an, um einfach die ganzen Fragen, die dann aufkommen, zu beantworten. Also da wird viel gefragt und ich merke so, dass sie sich sehr dafür interessieren und dass ihnen auf jeden Fall Spaß macht. Also mehr Spaß als mir und vielleicht führt es dazu, dass sie dann doch mal Silmarillion lesen. Oder es gibt ja jetzt dann auch neue eine Veröffentlichung zu Numenor oder beziehungsweise so die Aneinanderreihung alle von Tolkien geschriebenen Geschichten zum zweiten Zeitalter in der richtigen Reihenfolge. Kommt, glaube ich, im November raus.
Mhm. Teilweise halt erstmals auf Deutsch übersetzt, die Texte.
Mhm. Und das wäre dann vielleicht doch wirklich so, dass das dann die Leute, weil sie sich einfach dafür interessieren, wie es die Hintergründe sind und wie es wirklich passiert ist, dass sie dann zu den Büchern finden. Ja, finde ich auch, dass das auf jeden Fall ein großer positiver Effekt sein kann. Ja.
Ich finde halt auch, dass die Serie nicht für Leute, die jedes Fitzelchen schon gelesen haben, gemacht ist. Also das kann die Serie nicht leisten. Das ist auch nicht das Ziel der Serie. Ich glaube einfach auch, dass das Ziel ist, ein möglichst breites Publikum zu treffen. Und wenn dadurch ein paar Leute mehr die Bücher in die Hand nehmen, ist das ein Gewinn einfach. Ich habe es bisher auch noch nicht mit Leuten gesehen, die überhaupt nichts von Tolkien kennen. Ich weiß nicht, wie das auf die wirkt. Aber ich hoffe, dass ich da irgendwann mal jemanden treffe, der sagt, ey, die Serie, ich hatte vorher keine Ahnung von Tolkien, aber durch diese Serie bin ich zu den Büchern gekommen. Also, würde mich freuen.
Es kam gerade im Chat die Meinung, dass die Serie eher Leute abhält, davon die Bücher zu lesen. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Vielleicht kann die Person das nochmal ausführen. Aber den Eindruck, den ich bisher hatte, ist, dass eher Leute, die eh schon Tolkien-Fans sind, jetzt eher gewillt sind, auch mal was zu den früheren Zeitaltern zu lesen. Also, Leute jetzt motivierter sind, das Silmarillion zu lesen, was ich auch an meinem Podcast Schleichwerbung merke, oder dass Leute auf einmal anfangen, Fragen zu Numenor zu stellen, sehr, sehr explizite.
Also ich möchte auch Silvia recht geben. Also ich kann es nicht entscheiden, weil ich kenne die Bücher und lese sehr viel über Tolkien und ich kann das nicht genau beurteilen, ob das wirklich taugt für die, die das gar nicht kennen. Aber ich habe schon die Hoffnung und mindestens die Präsenz im öffentlichen Raum und die ist ja da. Und also ich sehe das überall, auf den Bahnhöfen und so. Und von dem her denke ich schon, dass die Chance da ist, damit etwas anzufangen. Und den gleichen Effekt gab es auch bei den Jackson-Filmen. Und insofern auch, wenn man schaut, wie sich die deutsche Tolkien-Gesellschaft insgesamt entwickelt im letzten halben Jahr, lässt das ja schon auch darauf schließen, dass es wirkt. Also ich glaube, man kann es einfach hoffen. Ich kann es selber nicht beurteilen. Aber
die Person schrieb jetzt gerade, das ist doch nur neumodisches Vergräuseln von Tolkien. Ich weiß leider auch nicht, was damit gemeint ist, aber ja. zum Abschluss. Das wurde gerade auch schon angesprochen, mehrfach die Peter Jackson-Verfilmungen, die ja im Fandom einen riesigen Nachhall haben und teilweise auch schon ein bisschen Canon-Status haben, in dem Sinne, dass Leute eben auf Dinge, die im Film passieren oder im Film so sind, aber in den Büchern, die so beschrieben werden, eben auch beharren. Glaubt ihr, dass die Serie, ich meine, es kommen jetzt noch mehrere Staffeln, dass die Serie es irgendwie schaffen wird, so einen Nachhall zu erzeugen?
Ich bin überzeugt, ja.
Ich hoffe nicht. Also ich glaube nicht, dass die Serie den gleichen Status wie die Jackson erreichen wird.
Frag mich in 6 Jahren mal.
Also was ich fürchte, ist, dass es sowieso, also vermutlich wird es eine Art Nachhall haben, aber wahrscheinlich eher wegen den Debatten drumherum. Und vor allen Dingen wegen den Diat, und da ist ja leider, hat sich da auch schon wieder das Internet wieder von seiner schlimmsten Seite gezeigt, lange bevor die Serie überhaupt rauskam. Und ich fürchte, das wird auch danach nicht abklicken. Also, und deswegen fürchte ich, wird die Serie an sich vermutlich sehr viel weniger Nachhall haben als alles, was drumherum war. Also gerade also mit den Reaktionen.
Aber das sind ja gerade wir gefordert, wie wir damit umgehen und also wie wir es kennen und wie wir mit diesem Material auf die Leute zugehen letztlich, oder? Und ich glaube, da macht die Tolkien-Gesellschaft jetzt einen super Job, also was ich bisher gesehen habe. Und so kann man die Leute abholen und die Diskussionen, die am Rande sind, irgendwo auch führen, aber halt nicht zur Hauptsache erklären, oder? Aber das ist natürlich der Challenge, die wir haben, finde ich.
Also ich glaube auch noch, dass sie den Nachhall haben wird über die Filme. Außer sie kommen da noch, wie gesagt, sie hauen da noch ein wenig mehr drauf. Also wie gesagt, ich habe es ja schon erklärt, wie mir ein bisschen das Fantastische fehlt und das Ganze noch ein bisschen größer zu machen, um das Ganze abzuheben von anderen guten Serien, um das wirklich zu einer unfassbaren Serie zu machen. Da fehlt einfach noch was, aber es ist schwer einzuschätzen jetzt, weil wir haben erst 4 Folgen. Ja, und also mir macht es Spaß auf jeden Fall mit Nicht-Tolkien-Fans sozusagen die Serie zu schauen und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht doch dann mal zu den Büchern findet und dann wird es ja auch erst interessant, wenn man da drüber sprechen kann und das macht eigentlich am meisten Spaß, finde ich.
Im Chat scheint eher die Meinung zu sein, dass es weniger Nachhall haben wird als die Peter Jackson-Verfilmungen aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir werden es sehen in der Zukunft. Möchte von euch noch irgendjemand was sagen, noch irgendwas, was ganz dringend los?
Was macht eigentlich Tom Bombadil im zweiten Zeitalter? Wäre noch interessant.
Er ist nicht mit einem Meteor gelandet.
Ja.
Das wär's jetzt. Wo bleibt der blaue Hut mit der Feder?
Ja. Ich kann ziemlich sicher sagen, dass vermutlich singen und tanzen durch den Wald hüpfen wird, aber sonst.
Vielleicht wären das ja die ersten Worte.
Okay, mein persönliches Fazit. Ich glaube, ich werde die Serie weiterhin nicht gucken. Es tut mir leid an Leute, die sie gut finden, aber auch so, was ich so jetzt gehört habe von der Handlung her und von den Charakteren her, hat mich jetzt nicht so überzeugt, dafür meine Zeit anzuwenden, statt ein gutes Tolkien-Buch zu lesen. Aber wer weiß, was noch kommen wird. Von daher, mein Fazit wäre, ist die Serie was für Tolkien-Fans? Vielleicht, wenn sie kurz vergessen, dass sie Tolkien-Fans sind. Ich weiß es nicht. Aber ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. An alle Leute im Chat vor allem. Ich konnte leider nicht so viel vorlesen, weil es einfach sehr, sehr viele Nachrichten waren. Aber ich habe versucht, immer so zusammenzufassen, wie so die Stimmung gerade ist. Ich bedanke mich sehr an die Leute auf dem Podium, dass ihr so so engagiert dabei wart und auch bereit seid, über so ein Thema zu sprechen, was so kontrovers aktuell ist. Und ich fand es sehr schön, ich fand es sehr interessant und gleite gleich über zur nächsten interessanten Sache. Im November findet die nächste Talkshow statt, und zwar am 22. am 23. müsste das sein. Ich werde es ankündigen. Und zwar zum Thema, wer eigentlich der Hauptheld im Herrn der Ringe ist. Also ein ganz anderes Thema, was nichts mit Serie zu tun hat, aber dennoch spannend sein wird, hoffe ich. Ich bedanke mich noch bei Katrin, die mir mit den Kommentaren geholfen hat. Ich bedanke mich bei Tobias in der Technik, und ich soll ausrichten, dass die Folge hoffentlich schon morgen rauskommt mit der Diskussion. Also könnt ihr morgen schon direkt nachhören, was wir heute alles gesagt haben. Habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Möchte ich von euch noch jemandem was sagen?
Hat Spaß gemacht.
Das ja. Freut mich.
Danke, Alan.
Ja. War's.
Und damit sage ich gute Nacht. Oder wann auch immer ihr das hört. Und auch wieder ein kleines bisschen Schleichwerbung. Lest mehr Tolkien. Und tschüss.
Die Talkshow ist eine Online-Diskussionsrunde der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Im Nachgang bereiten wir die Folge für euch auf und veröffentlichen sie hier im Tolkcast, dem Podcast rund um Tolkien und seine Werke. Bis zur nächsten Folge des Tolkcast wünschen wir euch eine tolkieneske Zeit. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.